Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Eva Lys ist im Achtelfinale ausgeschieden gegen Iga Świątek. Alex de Minaur hält die Hoffnungen aufrecht, um vielleicht doch hier mal einen Titel zu gewinnen. Das Problem ist sein nächster Gegner. Herzlich willkommen zu Zusammenfassung von Tag 9 der Australian Open. Ich komme schon durcheinander. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist ernsthaft so, und ich sage das jedes Mal, wenn ich bei einem Grand Slam vor Ort bin, Zeit und Raum haben irgendwann überhaupt keine Bedeutung mehr.
Ja, ich glaube, ich habe dich irritiert. Ich habe den Text für uns geschrieben und ich meine, ich habe den 8. Tag geschrieben. Ich glaube, daran hat es jetzt gerade gelegen.
Nee, dass wir einen Sonntag haben, ja, Sonntagstart gehabt haben. Und deswegen ist das heute Tag 9. Also ich bin schon wirklich ein bisschen durcheinander. Und heute war es auch noch extrem warm. Wenn man hier aus dem Pressezentrum rausgegangen ist, das ist ein Luxusproblem, ich weiß. Und das sind First World Problems. Aber man ist vor eine Wand gelaufen heute Nachmittag. Das ist schon sehr, sehr warm gewesen. 35 Grad. Wir sprechen nachher noch drüber, wenn wir über das Match von Jannik Sinner sprechen. Aber das waren heute nicht die besten Bedingungen. Und auch morgen soll es nochmal warm werden. Danach wird es sehr, sehr kühl wieder. Nur noch 21 Grad. Und auch das sind Luxusprobleme. Lass uns über das Tennis sprechen. Das war heute durchaus sehr interessant. Wir sprechen als erstes über das Match, das nicht ganz so interessant gewesen ist, das allerdings sehr beeindruckend war. Eva Lys hatte heute ihren ersten Auftritt in ihrer Karriere auf dem Center Court eines Grand Slams in der Rod Laver Arena und sie traf auf Iga Świątek. Und vorher hatte man schon gedacht, boah, Iga Świątek, die ist dann relativ humorlos, wenn es darum geht, Matches zu beenden, und die lässt nicht unbedingt mit sich spaßen, die spielt auch nicht so ein bisschen rum, die versucht nicht was Neues, sondern die ist sehr fokussiert. Und das hat sie heute gegen Eva Lys wieder gezeigt. 6:0, 6:1. Das Match hat 59 Minuten und 58 Sekunden gedauert, wie die Kollegen herausgefunden haben. Also sie hat es nicht ganz eine Stunde geschafft. Eva Lys, dass sie wahrscheinlich klar verlieren würde, das wussten wir vorher. Ich fand heute sehr beeindruckend, wie konsequent Iga Świątek gespielt hat und vor allen Dingen, wie sehr sie die Linien getroffen hat.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass das Match andersrum läuft. Ich glaube, das hatte ich gestern auch gesagt. Langsamer Beginn für Świątek und dann zieht sie an. Heute hat sie angezogen und dann hinten raus hat Lys sich nochmal so ein bisschen in das Match hineingearbeitet. Aber es war eine ziemliche Demonstration. Und wir sprechen so häufig bei Lys über den Aufschlag, um das heute mal zu unterstreichen. Sie hat 43% der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen. Und da hat es dann nämlich mit den Linien angefangen, weil Świątek sich gefühlt einfach in jeden Aufschlag oder in jeden Return vielmehr mit einer Aggressivität und einem Fokus hineinbewegt hat, der extrem beeindruckend war. Und da war Lys dann halt sehr schnell unter Druck. Und generell ist es halt einfach so, dass Świątek auch durch den Topspin eine unglaubliche Tiefe reinbekommt, aber ja schon eine Sicherheit im Spiel drin hat. Und das ist es ja, wenn man wirklich ein guter Topspin-Spieler, Spielerin ist, dann kontrolliert man ein Match über den Spin, über die Tiefe, über die Wucht, mit der der Ball ankommt. Und das ist, was Świątek in Topform wirklich beherrscht wie niemand anders auf der Tour.
Es ist ja nicht umsonst der Begriff dann der Iga Bakery dann ja entstanden, weil sie so häufig 6-0, 6-1 Matches hat. Ich habe es nochmal nachgezählt, seit Anfang 2023 hatte sie 18 Matches, in denen sie 6-0, 6-1 oder 6-1, 6-0 gewonnen hat. Sie lässt dann ja auch wirklich überhaupt nicht los. Und dass wir bei den Herren, bei Carlos Alcaraz oder bei Novak Djokovic dann so sehen, dass sie mal was ausprobieren, dass sie vielleicht auch ein bisschen was für die Zuschauer bieten wollen, da hat Iga Świątek wirklich ihre Scheuklappen auf und sagt sich, okay, ich muss hier durch und ist mir egal, wie es für die Gegnerin aussieht, ich werde hier durchgehen. Und das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt bei ihr.
Na, man kann natürlich auch einfacher ausprobieren im Best of Five, weil Świątek wird sich denken, ja, und jetzt lasse ich Lys in das Match hinein und dann breakt die mich auf einmal und dann haben wir einen engen zweiten Satz und dann kommen meine Nerven wieder. Und Świątek, glaube ich, spielt diese Art von Tennis ja auch aus einer Unsicherheit heraus, dass es am Ende schiefgehen könnte. Ich glaube, sie ist eine, die Angst hat zu verlieren, nicht unbedingt eine, die Spaß hat zu gewinnen, würde ich jetzt mal behaupten, ohne sie gefragt zu haben. Und ich glaube deswegen, aus einer vielleicht unterschwelligen Angst, zieht sie das halt so brutal durch. Wenn man im Herrentennis, auch wenn man mal einen Satz verliert, ist doch egal, dann hat man ja immer noch Zeit, sich da zu erholen, und das hat sie nicht unbedingt.
In der Pressekonferenz hinterher hätte ich mit einer Frage anfangen können, wie hört sich das angefühlt als Lehrstunde oder so weiter. Ich hätte in irgendeiner Weise bissig sein können oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da die Zeit jetzt oder die Gelegenheit dafür war, bissige Fragen zu stellen. Warum auch? Ich habe die Frage gestellt und die könnt ihr jetzt hören. Und da gab Eva Lüss dann einfach eine sehr offene, sehr lange Antwort und das hören wir jetzt mal.
Das Erlebnis heute auf dem Center Court, Sie haben schon ein bisschen im Englischen drüber gesprochen. Wie ist es, wenn Iga Świątek die Linien einfach alle trifft?
Ja, das war Wahnsinn. Im ersten Satz, also das muss ich auch ehrlich sagen, die hat den Platz so unter Kontrolle. Ich glaube, die Linientreffer, das ist kein Versehen bei ihr. Also die hat so eine Wahnsinnslänge und ich glaube, manchmal kann sie die Augen schließen und die Linien treffen. Und im Endeffekt ist es für mich einfach wichtig gewesen, abzuwarten, wo sie dann vielleicht ein paar einfache Fehler gemacht hat oder vielleicht versucht, mit meinem aggressiven Spiel sie zu den Fehlern zu bekommen. Aber im ersten Satz ist mir das gar nicht gelungen. Also die spielt so heavy und die macht genau das, was ich gar nicht mag, mich von meiner Position komplett nach hinten treiben. Und also ich finde, im ersten Satz hat die wirklich mit mir gespielt. Im zweiten bin ich dann wirklich viel besser reingekommen. Also man hat auch endlich ein paar mehr Ballwechsel gesehen. Deswegen auch das eine Game. Hatte natürlich meine Möglichkeiten zum zweiten Game. Aber ich glaube, im Endeffekt kommt das alles zusammen. Das erste Mal auf Rod Laver, das nicht das erste Mal gegen Iga, aber gegen eine große Spielerin im Achtelfinale, zweite Woche Grand Slams. Ich glaube, gestern war auch ein Tag, wo das so richtig bei mir angekommen ist. Deswegen, ich war schon echt nervös vor dem Match. Aber bin natürlich super traurig, dass ich meine Chancen heute im Match nicht wirklich nutzen konnte. Also die hat mir ja gar keine Chance gelassen, mein Spiel zu spielen. Ich glaube, hätte ich vielleicht in manchen Momenten eine bessere Taktik benutzt, vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstsicherheit in dieses Match gegangen, wäre das auch anders ausgegangen. Deswegen kein schönes Ergebnis für mich, ist definitiv nicht zufriedenstellend. Aber ich versuche das doch einigermaßen positiv zu sehen, die Erfahrung. Ich nehme das als super gutes Training mit, hat mich auch gut laufen lassen. Trotzdem super tolle Woche, aber ich freue mich auch, zurück nach Hamburg zu fliegen.
Ich glaube nicht, dass da jetzt was gegen zu sagen ist, wenn ich frage, wie fühlt es sich an, wenn Iga Świątek die Linien trifft. Ne? Also ich wollte das, da muss man nicht in die Tiefenanalyse gehen.
Ja, und sie konnte ja eben wirklich ihr Spiel nicht auspacken.
Ja.
Und wenn man jetzt guckt, ich glaube, eine Zahl, die das unterstreicht, ist, Lüss hat es in den Schlägen oder in den Ballwechseln mit mehr als 3 Schlägen geschafft, 3 Winner zu schlagen. Mhm. Und das heißt, das Spiel, was sie auspacken muss, was sie gegen Christian, was sie gegen andere hatte, wo sie die Gegnerinnen mit einer Konstanz auf hohem Niveau quasi müde spielt, das ist ihr hier nicht gelungen. Aber das lässt Świątek ja auch nicht zu. Und Tennis ist der berühmte Matchup-Sport und andere hätten es zugelassen, aber Świątek, gerade wenn sie in dieser Phase drin ist, macht's nicht. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir in der nächsten Runde auch einen eher kurzen Prozess erleben würden von Świątek. Also es war jetzt auch so, was waren es jetzt? 5, 6 Spiele abgegeben in 4 Matches hintereinander. Ja. Irgendwie sowas. Also viel hatten jetzt die Gegner nicht zu holen. Sie mäht hier im Moment ordentlich durchs Turnier durch.
Ja, und es scheinen im Moment wirklich extrem gute Bedingungen für sie zu sein. Iga Świątek also hier weiter. Lass uns gerade noch mal drüber sprechen. Eva Lüss hat dann hinterher gesagt, sie weiß noch gar nicht, wie sie jetzt ihr Turnierplan aussieht. Das ändert sich jetzt natürlich, weil sie in andere Turniere reinkommt, vielleicht eher 250er Turniere spielen kann als die ITF-Turniere. Und trotzdem sollte sie auf diese Woche wirklich als so eine kleine Wunderwoche zurückblicken. Und sie hat jetzt das ganze Jahr Zeit, diesen Erfolg zu bestätigen.
Ja, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass sich das quasi mit dem Ranking nächste Woche ändert, sondern sie kann jetzt mit dem Ranking, was sie ab nächste Woche hat, in Turniere rein, die demnach, was für eine Kategorie von Turnier es ist, entweder 4 bis 6 Wochen entfernt sind. Also sie wird dann zum Beispiel eine ganz gute Chance haben, in Miami und in Indian Wells vielleicht ins Hauptfeld hineinzukommen. Oder dann bei den Turnieren im April oder wo es dann wahrscheinlich wirklich interessant wird für sie im Sommer. Weil da haben wir relativ viele Turniere auf der Damentour nach Wimbledon und die sind nicht immer ideal besetzt. Und sagen wir mal, wenn sie da 3, 4 Wochen hintereinander spielt, dann wäre das vielleicht nochmal, wo sie einen Sprung machen kann. Wo sie vielleicht nochmal 300 Punkte oder so aus 4, 5 Turnieren hintereinander mitnimmt. Ich glaube, dafür wird das vor allem relevant und interessant werden. Und Ich glaube, sie hat eine relativ gute Idee, wo sie besser werden kann. Werden sehen, ob das im Bereich des Möglichen ist. Und ansonsten das Grundlinienspiel sollte sie in den Top 100 drin halten. Da bin ich jetzt nicht so besorgt an ihrer Stelle.
Nein, das sah gut aus und das hat sie denn in diesem Jahr oder beziehungsweise in dieser Woche in 3 Matches wirklich sehr gut zeigen können. Iga Świątek trifft jetzt auf eine, können wir es sagen, so ein bisschen gar gekochte Emma Navarro. Die hat jetzt in ihren ersten 4 Runden wirklich Schwerstarbeit liefern müssen. Und es sah heute eigentlich danach aus, als könne sie heute etwas kürzer davon gehen. Aber Daria Kasatkina hat einfach nicht locker gelassen. 6-4, 5-7, 7-5 heißt es am Ende. Und wir haben so viele Cross-Court-Rückhand-Rallies gesehen, weil beide nicht unbedingt das Risiko gehen wollten. Es war ein sehr zähes Match. Es war nicht unbedingt das beste Match, was wir gesehen haben bislang bei diesem Turnier. Aber Emma Navarro hat sich wieder durchgebissen. Das ist eine unglaubliche Willensleistung von ihr in diesen Tagen.
Absolute Fitness-Queen, ne?
Ja.
Vor allem, wenn man guckt, wie viele Spieler und Spielerinnen in diesem Turnier irgendwann weggebrochen sind. Sie ist es nicht. Und sie war nicht super effizient in diesem Match. Nur 9 von 25 Breakbällen genutzt gegen den Aufschlag von Kasatkina. Das ist nicht sonderlich glorreich. Sie hatte Matchbälle im zweiten Satz, hat die nicht nutzen können. Dann ging es in den dritten hinein. Da hat sie immer wieder vorn gelegen. Aber es war dann wirklich bis hinten raus richtig eng. Und sie hat, und davon bin ich wirklich fasziniert, im Endeffekt dasselbe gemacht wie gegen Jabeur. Da hatte ich damals nach dem Match erzählt, wo hat sie es gewonnen? Sie hat in diesen mittleren Ballwechseln darüber gewonnen, dass sie wesentlich weniger Unforced Errors als ihre Gegnerin gemacht hat. Und heute war es wieder so. Und das ist ja was unterstreicht. Da ist sie fit, da ist sie fokussiert, da hat sie so eine Sicherheit im Spiel drin, dass die Gegnerin irgendwann denken, nee, jetzt muss ich was machen. Und das war auch bei Kasatkina heute so. Und da hat Navarro wieder ihre Gegnerin auflaufen lassen. Und es waren heute ja ein sehr langer Ballwechsel zwischendrin. Das dürfte so im Schnitt auch mit die längsten Ballwechsel im Turnier gewesen sein. Und dass sie da einfach überhaupt keine Fehler macht, das wird ihr gegen die Spitze nicht helfen. Das glaube ich, da ist sie chancenlos gegen eine Świątek und die Spielerin in der Region, aber gegen alle dahinter, die beißen sich da so die Zähne dran aus und das würde ich wahr sagen, ist wirklich eine absolute Willens-, Fitness- und Konzentrationsleistung hier gewesen in den letzten Runden.
Ja, und das ist ja, wie gesagt, man kann ja auf viele Arten und Weisen Tennismatches gewinnen und das ist ihr Metier und sie hat sich einfach hier überhaupt nicht von den Spielerinnen ein Spiel aufzwängen lassen. Auch das kann sie ja sehr gut, beziehungsweise sie kann sich sehr gut anpassen an Spielstile, an verschiedene Spielstile. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen auf den Deckel bekommt gegen Iga Świątek, weil sie wirklich jetzt so ein bisschen wie ein frisch geklopftes Schnitzel wahrscheinlich durch die Gegend läuft nach diesen 4 extrem langen Matches. Und Iga Świątek hat einfach den absoluten Fitnessvorteil jetzt nach 4 Matches. Aber das wird sie meiner Meinung nach sehr lange in den Top 10 oder Top 15 halten. Das ist jetzt nicht unbedingt das aufregendste Spiel, aber dass es so steht, das ist so nachhaltig einfach, dass ich glaube, dass wir sie noch eine ganze Weile in den oberen Ranking-Regionen weiterhin begrüßen dürfen.
Ja, und sie will sich ja anscheinend weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob viel Weiterentwicklung möglich ist. Ich sehe es nicht, dass sie vom Niveau herankommen kann an die 4, 5 Spielerinnen da oben. Ich glaube, da fehlt ihr was in allen Bereichen so ein bisschen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht nachlässt. Also die trägt ja so einen sehr klassischen Arbeitsethos vor sich her, von dem ich erwarten würde, dass der dazu führt, dass sie ihre Tenniskarriere auf hohem Niveau durchzieht und danach wahrscheinlich irgendwie, weiß ich, die Erbin ihres Vaters wird und ein Imperium anführt. Also so kommt sie zumindest rüber. Und das ist jetzt nicht negativ.
Aber bis dahin darf ihr keiner vorwerfen, dass sie nicht für ihr Geld gearbeitet hat.
Nee, und ich meine, die hat ja jetzt schon im Resümee stehen, Top-10-Spielerin.
Ja.
Und die hat jetzt 3 Viertelfinals bei Grand Slams. Also Wir haben gestern bei Pavlyuchenkova gesprochen, die ist, weiß ich, Mitte 30, nein, nicht ganz, 33 oder so, hat 9 Grand Slam-Viertelfinals. Emma Navarro ist de facto 1,5 Jahre auf der Tour dabei und hat schon 3 stehen.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Und nach wie vor ist dieser Aufstieg von Emma Navarro vorletztes Jahr und letztes Jahr einfach einer der nicht für möglich gehaltenen. Also wie sie da durch die ITF-Turniere gemäht ist und wie sie dann einfach in der WTA-Tour weitergemacht hat, das ist dann schwer beeindruckend und das wird sie auch weiterhin führen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf die nächsten Auftritte von ihr, weil man kann ihr eigentlich gut zugucken. Das heute war kein schönes Match, das muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, da ist auch niemand böse. Das war ein bisschen, wie sagen die Amerikaner, messy, aber das ist auch mal in Ordnung, so ein Match dann zu haben. Und sie hat sich, wie gesagt, durchgebissen. Durchgebissen oder durchbeißen musste sich Elina Svitolina auch nicht, obwohl sie sich zwischendurch auf die Lippe gebissen hat und da hat die Lippe ein kleines bisschen geblutet. Sie hat heute gegen Veronika Kudermetova gespielt und wir haben schon darüber gesprochen. Veronika Kudermetova wurde auch da und auch mit dem Putin-Regime in den letzten Jahren so ein bisschen verbandelt, weil sie einen Werbepartner hatte, der zu einem Oligarchen gehört, der sehr Putin-nah ist etc. Und sie hat sich auch nicht unbedingt gegen den Krieg geäußert. Sie ist Russin. Elina Svitolina hatte schon vorher angekündigt, Handshake gibt es mit ihr und den Russinnen nicht. Und sie hat auch hinterher in der Pressekonferenz gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, irgendwann nochmal einer Russin die Hand zu geben. Sie hatte heute allerdings bemerkenswert gutes Tennis gespielt. 6-4, 6-1. Sie hat im ersten Satz mit 2 Breaks zurückgelegen und hat dann von den letzten 12 Spielen 11 gewonnen und ab dem 1-4 im ersten Satz einfach nicht mehr zurückgeschaut. Elina Svitolina, seit der Invasion der Russen in der Ukraine hat sie eine Bilanz von 8-0 gegen russische Spielerinnen und man hat so das Gefühl, das sind Matches, das ist kein Tennis, das ist mehr als nur ein Tennismatch für Elina Svitolina und das hat sie heute wieder unter Beweis gestellt.
Ja, das war so ein bisschen Oldschool, Svitolina. Also
ja,
in den letzten Runden drüber gesprochen, eben kurze Ballwechsel, schnell in der Offensive, guter Aufschlag. Und hier habe ich mir hingeschrieben, dass sie den Sieg so Schritt für Schritt rausgepresst hat aus dem Match. Du hast schon beschrieben, sie lag 1-4 hinten. Und Kudermetova, würde ich sagen, war mindestens auf Augenhöhe im ersten Satz. Mhm. Auch wenn dann Svitolina die Spiele in Folge gewonnen hat. Aber sie hat es dann wirklich sich Punkt für Punkt und Spiel für Spiel erarbeitet und es sind immer längere Ballwechsel geworden und die längeren Ballwechsel sind dann nach und nach an Svitolina gegangen und vor allem hat sie Kudermetova eben diese Unforced Errors erspielen lassen. Aber da würde ich sagen, da war dann auch schon freundliche Nachhilfe von Svitolina drin und man muss sagen, Kudermetovas Aufschlag war heute nicht so der Knaller, nur 46% erste drin, das reicht nicht und trotzdem ist sie für die Auf- und Abart, mit der sie spielt, dann schon relativ konstant gewesen. Und Svitolina musste halt harte Arbeit leisten. Und die hat sie geleistet. Und ich glaube, sie geht in die nächste Runde als Außenseiterin rein. Aber es ist beeindruckend, dass sie seit ihrem Comeback immer wieder bei Grand-Slam-Turnieren, auf der Tour gelingt es nicht so, aber bei Grand-Slam-Turnieren richtig abliefert. Und hier schon wieder ein Viertelfinale hat. Und sie ist nicht chancenlos in der nächsten Runde, aber schon die klare Außenseiterin.
Sie hatte erzählt in der Pressekonferenz, dass sie dann auch 2 OPs hatte am Rücken beziehungsweise am Knöchel. Sie hat 2 Schrauben im Knöchel und sie hatte gesagt, eigentlich hätte sie letztes Jahr schon früher aufhören müssen mit dem Tennis und sich dieser OP unterziehen müssen. Aber sie wollte dann immer noch weiterspielen und sie hat dann versucht, noch alles zu herbeizuführen, auch die guten Ergebnisse herbeizuführen, aber irgendwann war es nicht mehr möglich. Und sie hat gesagt, sie sei jetzt fit und sie sei wirklich, wirklich gut drauf. Und dieser Sieg ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Letztes Jahr Achtelfinale zum ersten Mal seit 6 Jahren, dass sie wieder im Viertelfinale von Australian Open steht. 2019 war sie das letzte Mal im Viertelfinale hier. Elina Svitolina trifft auf die kommende Australian Open-Siegerin, wie wir schon seit der Vorschau wissen.
Das ist ein Sieger noch.
30 noch? Ich bin heute schon gefragt worden, ob du dann zurücktrittst, sollte Madison Keys hier das Turnier gewinnen.
Na, ich will 1% abhaben vom Preisgeld.
So, da spreche ich doch mit ihr nochmal drüber. Madison Keys hat heute gegen Elena Rybakina gewonnen. 6-3, 1-6, 6-3. Und auch das Match war durchaus, das erzählt das Ergebnis schon, eine Geschichte von 3 Kapiteln. Aber wie sich Madison Keys im dritten Satz zurückgespielt hat und wie sie ab dem, ich glaube es war 3-3, einfach keine Fehler mehr gemacht hat. Einfach ihr Spiel offensiv so durchgezogen hat und Elena Rybakina keine Chance mehr gelassen hat. Das war richtig, richtig stark. Und sie steht verdient in diesem Viertelfinale. Sie ist mit einer guten Form hier angereist und sie ist im Moment wirklich in einer brillanten Form.
Und trotzdem war es eine echt knappe Geschichte.
Ja.
Also 2 Punkte mehr nur am Ende für Keys. Und ich glaube, für Keys war am Ende entscheidend, dass sie viele erste Aufschläge reinbekommen hat. 70-55 die Quote. Trotzdem kaum mehr Punkte hinterm ersten Aufschlag oder kaum mehr Aufschlagspunkte gewonnen. Also der Aufschlag von Rybakina ist halt schon nochmal eine andere Qualität als der von Keys. Aber was Keys wirklich beeindruckend gemacht hat im dritten Satz, fand ich, war in die zweiten Aufschläge von Rybakina einfach mit absoluter Entschiedenheit reingegangen, schnelle, konzentrierte Winner gesetzt, nicht so viel Fehler gemacht und ja, es war so ein klassisches Auf- und Ab-Match, wie wir es zwischen starken AufschlägerInnen sehen. Und da fand ich auch die letzten paar Spiele, die haben es gezogen. Und das haben wir natürlich auch noch nicht so häufig in der Karriere von Keys gesehen, dass sie körperlich A, so fit ist und B, so viel Selbstvertrauen hat, dass sie das wirklich durchziehen kann. Und das war klassisches Match auf Augenhöhe, nicht nur körperlich, sondern auch vom Leistungsniveau her. Und ich weiß nicht, ob sie es gewonnen hätte, wäre Rybakina komplett fit gewesen, aber sie hat alles getan, was sie tun musste und ist an der schwersten Gegnerin in ihrem Viertel vorbeigekommen.
Rybakina hatte vorher schon gesagt, dass sie Rückenprobleme hat. Es war nicht unbedingt immer davon was zu sehen heute. Sie hat zwischendurch ganz normal aufgeschlagen. Es könnte sein, dass es sie ein bisschen so ein paar Prozent zurückgehalten hat, aber das soll die Leistung von Madison Keys nicht schmälern, die heute wirklich richtig gut gespielt hat. Und das dürfen wir einfach nicht hinten runterfallen lassen. Wir dürfen bei dieser Partie nicht sagen, ja, wäre Rybakina fit gewesen. Madison Keys hat meiner Meinung nach extrem stark gespielt und gerade wie sie es nervenstark am Ende durchgezogen hat. Das entlockt mir ein Chapeau.
Ja, sie ist ja, wenn sie spielt, und das hat sie in den letzten Jahren wirklich nicht mehr so häufig gemacht, ist sie eine Top-10-Spielerin. Sie ist keine Top-5-Spielerin, aber eine Top-10-Spielerin, weil ihr fehlen so ein paar Feinheiten. Eben der Aufschlag ist doch nicht so gut wie der zum Beispiel oben in der Spitze. Sie macht mehr Fehler, aber sie ist für ihr Alter immer noch athletisch. Sie ist nervenstärker geworden mit der Zeit und sie hat halt diese extrem beeindruckenden Grundschläge und sie wird wahrscheinlich, damit sie es hier wirklich gewinnt, ein bisschen Glück brauchen. Sie wäre die klare Außenseiterin gegen Świątek und auch eine Außenseiterin gegen Goff oder gegen Sabalenka. Aber es ist trotzdem nicht unmöglich, dass sie das Turnier hier gewinnt.
3 Siege noch.
Das wär's, ne?
Die Viertelfinals stehen fest. Wir haben Arina Sabalenka gegen Anastasia Pavlyuchenkova, Coco Gauff gegen Paula Badosa, Madison Keys gegen Elina Svitolina und dann Emma Navarro gegen Iga Świątek. Gucken wir aufs Frauendoppel, da steht das Viertelfinale jetzt auch fest und da sind einige wirklich alte Bekannte dabei, unter anderem Kristina Mladenovic und Zhang Zhuai, die haben sich ins Viertelfinale gespielt, treffen jetzt im Viertelfinale auf Katarina Siniakova und Taylor Townsend, die haben heute mit Leyla Fernandes und Ludmila Kicinok, oder war es Nadja? Ich glaube Ludmila Kicinok, kurz einen Prozess gemacht. Mira Andreeva und Diana Schneider stehen im Viertelfinale gegen Kamila Rachimova und Sara Suribestormo. Marta Kostyuk und Elena Gabriela Rusa haben sich durchgebissen in den letzten 2 Runden, treffen jetzt auf Suai Zhe und Jelena Ostapenko. Und dann haben wir noch Gabi Dabrowski und Aaron Routliff. Die haben heute in einem ganz engen Match gegen Beatrice Haddad-Meier und Laura Siegemund gewonnen, 6-4 im dritten Satz, treffen auf Miyu Kato und Renata Sarasua. Und Renata Sarasua hat es, und da können wir jetzt noch mal gerade eine kleine Historie aufmachen, Renata Sarasua ist jetzt die erste Mexikanerin, männlich oder weiblich, die es geschafft hat, sowohl im Einzel als auch im Doppel in den Top 100 zu stehen. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Suai Zhe. Und wir können eine ganz kurze Geschichte auch mal erwähnen, weil wir es, glaube ich, im Podcast nie erwähnt haben, mit Gabi Dabrowski, die Anfang des Jahres erzählt hat, dass sie letztes Jahr mit Brustkrebs gespielt hat.
Genau.
Und das ist natürlich schon eine abgefahrene und erschütternde Geschichte und man drückt ihr wirklich die Daumen, dass sich das wieder komplett, oder dass das wieder, weiß ich nicht, welches Wort ich da finden soll, aber das ist alles wieder komplett gut wird.
Ja.
Aber sie hat das ja jetzt erst erzählt am Anfang der Saison. Und das ist halt schon abgefahren.
Das ist abgefahren. Und Dabrowski und Aaron Routliff spielen mit einer ziemlichen Leichtigkeit und relativ unbeschwert. Und man hat heute so ein bisschen die Gegensätze gesehen zwischen Routliff und Dabrowski auf der einen Seite und Haddad-Meier und Siegemund auf der anderen Seite. Da waren wirklich auch so emotionale Gegensätze dabei. Und Dabrowski und Routliff haben das am Ende ganz, ganz knapp gewonnen. Es war auch nur eine Sache von wenigen, wenigen Punkten. Das Viertelfinale der Frauen im Frauendoppel steht fest. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über die Männer und dann sprechen wir unter anderem über Alex de Minaur und über Jannik Sinner, der heute so ein bisschen über den Platz gegangen ist, wie ich, wenn ich morgens aufstehe. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Das Herrenviertelfinale steht fest und wir haben 3 Gesetzte und einen Ungesetzten, der seinen größten Erfolg feiert. Über den sprechen wir gleich. Aber als erstes müssen wir über Jannik Sinner sprechen. Jannik Sinner hat heute gegen Holger Rune gewonnen. 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Und wenn man nur das Ergebnis sieht, möchte man meinen, ja, das ist ein ganz normales Ergebnis gewesen, Holger Rune hat zwischendurch ganz gut gespielt. Aber es gab durchaus Sorgen zwischendurch um Jannik Sinner. Der ist zwischendurch über den Platz so ein bisschen gestolpert, hatte sich eventuell so ein bisschen an die Hüfte gefasst, fühlte sich nicht wohl, dann hat er einen Medical Timeout genommen, das war außerhalb des Platzes, wo es gekühlt ist. Und dann 10 Minuten später, nachdem er diesen Medical Timeout genommen hatte, hat er dann auch noch Holger Rune einen Medical Timeout wegen seines Knies genommen. Und dann gab es noch eine Situation, die das Ganze so ein bisschen komplett aus dem Rhythmus geworfen hat. Yannick Sinner hat einen Aufschlag gespielt, der ist an diesen Netzkabel in der Mitte gegangen und hat dann das Netz aus der Verankerung gehoben und das ist komplett rausgerissen. Da gab es dann eine 17-minütige Pause und in der haben beide dann die Katakomben wieder aufgesucht, um sich abzukühlen. So ein bisschen wie wenn die Heat-Rule in Effekt ist. Dann können ja die Spieler auch mal 10 Minuten vom Platz. Hier waren es gleich 17 Minuten. Da hat sich Yannick Sinner wieder gefangen. 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Er hat hinterher gesagt, er möchte nicht drüber reden, was er hatte. Er hat sich nicht wohlgefühlt morgens, aber er hat sich bei den Ärzten bedankt und hat gesagt hier, ja, das war, hier werden wir gut betreut und ich bin froh, dass ich hier durchgehalten habe. Aber zwischendurch sah es nicht gut aus.
Ja, und das war dann die Vorhersage, die schiefgegangen ist aus der Auslosungsvorschau. Da hatte ich ja gesagt, dass er ausscheidet gegen Rune und deswegen Demenor ins Finale einziehen kann. Mhm. Das kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Ich würde mal sagen, das war heute ein bisschen eine Emma Navarro-Leistung von ihm. Also er war ja derjenige, der am Ende trotz aller Umstände weniger Fehler gemacht hat, vor allem weniger Fehler in den Ballwechseln gemacht hat. Da hat er Rune ausgesessen und Rune hat angefangen, die Fehler dann ab den entscheidenden Momenten wirklich zu machen. Und das ist ja auch, also Sinner hat sich ja so graduell weiterentwickelt und er war früher schon in der Offensive beeindruckend, aber noch nicht ja, Top-3-Spieler, wie er es jetzt ist, sondern er kam da aus der Konstanz raus. Und ich würde sagen, da hat er heute nochmal gezeigt, was ihn früher ausgezeichnet hat. Eben diese Konstanz in diesen längeren Ballwechseln, kaum Fehler machen, nicht unbedingt die Fähigkeit haben, immer auf den Winner zu gehen. Ich glaube, das hat ihm körperlich heute auch für gefehlt, aber so einen Gegner auszusitzen. Und das ist ihm gegen Rune gelungen. Sorge macht mir immer noch so ein bisschen der Aufschlag. Der kam heute wieder mit einer schlechten Quote und da ist irgendwie so ein bisschen der Wurm in diesem Turnier drin. Aber es fällt unter beeindruckend und jetzt muss man natürlich sehen, ob er sich erholt. Er ist ganz klarer Favorit in der nächsten Runde, einfach weil ihm das Matchup so liegt. Aber wenn er körperlich nicht dabei ist, dann trifft er natürlich auf den einen Spieler, auf den er da nicht treffen will. Denn ich glaube, es gibt niemanden fitteren als Alex de Minaur.
Alex de Minaur wird fit sein und wird von ihm aus wird er auch 5 Stunden spielen können. Yannick Sinner hat heute zwischendurch so ein ganz kleines bisschen Probleme gehabt. Ich hatte allerdings auch das Gefühl, dass Holger Rune sich ab dem dritten Satz wieder so ein kleines bisschen selber geschlagen hatte, weil es gab dieses Medical Timeout und trotzdem hat Holger Rune in der Phase, gerade so Mitte des dritten Satzes, hat er meiner Meinung nach nicht klug gespielt. Er hat sehr früh versucht, den Punkt zu machen. Er hat nicht versucht, in irgendeiner Weise mal vielleicht so ein bisschen Yannick Sinners Fitness auszutesten, sondern hat sehr überhastet gespielt und da hat er sich so ein bisschen selber geschlagen, meiner Meinung nach. Was ich nicht weiß, ist, wie Holger Rune selber beeinträchtigt war durch diese Kniegeschichte, an der er sich behandeln hat lassen. Aber ich fand, das war so ein kleines bisschen kopflos zwischendurch.
Ja, gucken wir es uns kurz an. Eben alles, was länger als 4 Schläge ist, da haben beide dieselbe Anzahl von Winnern, ähnliche Anzahl von erzwungenen Fehlern. Aber Rune hat da 27 Unforced Errors gemacht und Sinner waren es 13. Und das ist halt ein ziemlich fataler Unterschied, wenn am Ende irgendwie nur 20 Punkte zwischen beiden Spielern liegen. Dann hat er es da verloren, weil man muss sagen, er hat mitgehalten bei den kurzen Punkten. Da zieht Sinner normalerweise mittlerweile fast alle ab. Aber Rune hat ziemlich gut aufgeschlagen, hat gut retourniert. Aber Rune ist immer noch in seinem Spiel ziemlich kopflos. Der hat ja wirklich alle Möglichkeiten, aber der ist jetzt nicht der Meisterstratege. Der weiß, oder vielleicht weiß er es, aber er kann es nicht umsetzen, wann er welchen Schlag spielen muss, wie er Gegner ausmanövriert. Und das ist, woran er in der Vergangenheit immer wieder gescheitert ist. Da hat er irgendwie noch nicht so die Ordnung und Struktur ins Spiel bekommen. Und das hat man dann heute auch wieder gegen Sinner gesehen, dass das zumindest noch nicht Teil von dem ist, was er im Angebot hat.
Also Yannick Sinner gewinnt gegen Holger Rune und trifft jetzt auf Alex de Minaur. Der hat heute keine großen Probleme gehabt. Es gab zwischendurch eine kleine Phase, wo er so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen hat, wo er einen Break kassiert hat gegen Alex Mickelson. Aber man muss am Ende sagen, Mickelson hat ihn nicht gefordert. 6-0, 7-6, 6-3. Und de Minaur, finde ich, macht hier bislang einen hervorragenden Eindruck. Jetzt waren das allerdings auch Spieler, wo man sagen muss, da war er von vornherein Favorit. Das sind Spieler, er hat ja mal davon gesprochen, er möchte sich von den großen Jungs nicht mehr rumschubsen lassen. Das waren keine Spieler, die ihn rumgeschubst haben. Jetzt kommt einer, der so ein bisschen der Bully sein könnte. Aber bis dato macht Alex de Minaur einen hervorragenden Eindruck und vor allen Dingen, er hat nicht viele Kräfte gelassen.
Ja, und er hat Mickelson komplett abgekocht in einer Kategorie. Habe ich auch noch nie gesehen. Das sind auch hier diese konstruierten Punkte, 5 bis 8 Schläge in einem Ballwechsel drin, 36 zu 11 gewonnen. Mhm. Habe ich noch nie gesehen, dass jemand da so überlegen ist. Klar, da waren 22 Unforced Errors drin von Mickelson, aber ich hatte das Gefühl, die hat er aber auch einen nach dem anderen von Mickelson erarbeitet, dass Mickelson ihm die gegeben hat. Mickelson war irgendwann komplett kopflos. Und das ist schon die Arbeit von de Minaur, nicht nur in diesem Match, sondern die er halt einfach geleistet hat über die letzten Jahre. Da weiß ein Gegner ja auch, dass er Risiko gehen muss, vor allem wenn er jetzt nicht so super fit ist wie de Minaur oder nicht einen herausragenden Aufschlag hat. Und ja, wie gesagt, selten gesehen von jemandem. Auch hier, finde ich, macht der Aufschlag noch etwas Sorgen. Was waren es bei ihm am Ende? 43% hat er nur reinbekommen. Ja. Das wird gegen Sinner nicht reichen. Mhm. Das kann man ihm jetzt schon sagen. Also da braucht er 25% muss er da drauflegen. Weiß nicht, ob er das in sich drin hat. Aber war eine gute, beeindruckende Leistung. Und bei Mickelson war vielleicht auch klar, dass irgendwann es am Ende ist. Und das hat man dann hier gesehen. Haben wir auch bei dem anderen Jungen, der noch im Wettbewerb war, auch gesehen. Da ist auch nicht mehr viel gegangen.
Aber Mickelson hat heute auch so ein kleines bisschen eine Lehrstunde bekommen, was es heißt, gegen Alex de Minaur zu spielen. Weil Alex de Minaur bietet dir nicht viel an. Der macht nicht viele Fehler. Er läuft jeden Ball. Er ist nach wie vor so unglaublich schnell. Und man muss wirklich extrem offensiv und extrem aggressiv spielen und vor allen Dingen extrem die Linien anvisieren. Und das ist Mickelson heute nicht gelungen, wo du gesagt hast, hier 22 Unforced Errors bei den mittellangen Ballwechseln. Das ist ja dann, er verliert die Geduld, er möchte gern jetzt auf den Winner gehen und dann klappt es nicht und dann geht der Ball ins Aus. Und das ist etwas, was de Minaur natürlich mit Kusshand annimmt. Das ist seine Comfortzone.
Ja, und dann gucken wir jetzt aber ein Match voraus. Das ist halt, wo Sinner gar keine Fehler oder sehr wenig Fehler gemacht hat. Ja. Und auch normalerweise sehr wenig Fehler macht. Obwohl er eben heute körperlich angeschlagen war, hat er es da nicht gemacht. Und das heißt, die wird er de Minaur nicht geben. Tja, wie findet de Minaur jetzt die Entscheidung? Wohl kaum über den Aufschlag, da zieht er den kürzeren. Kann er das Match so verlängern, dass es alle lange Ballwechsel werden? Oder versucht das wirklich, wie er es ja mal zwischendrin probiert hat, über eine richtig radikale Offensive? Ich glaube es nicht. Gibt schon Grund, dass er 9-0 im Head-to-Head hinten liegt. Und ich fürchte für ihn, dass wenn Sinner fit ist, es wieder ähnlich laufen wird, weil er kriegt da nicht die Öffnungen, die ihm jetzt halt heute in Mickelson angeboten
hat. Und Sinner hat diese unglaubliche Fähigkeit, dann diese Winner zu konstruieren. Ne? Es sind 2 oder 3 Vorbereitungsschläge und dann kann er auch ans Netz gehen. Dann kann er diesen Winner quasi aus dem Handgelenk spielen mit der Vorhand. Und ja, das ist halt ein ziemlich hoher Berg, der da vor Alex de Minaur steht. Ich bin sehr gespannt, wie er es versucht zu lösen. Er wird jetzt die nächsten 2 Tage so ein bisschen ins Trainingscamp dafür gehen und mal gucken, was er daraus machen wird. Ich hoffe einfach, dass es ein spannendes Match wird und es eine gute Atmosphäre geben wird.
Also wir müssen sagen, Sinner ist der klare Favorit auf den Titel. Ja. Unten nehmen sich die anderen gegenseitig raus und er wartet oben auf den Sieger des unteren Viertels, wo 4 gute bis sehr gute Spieler noch drin sind. Also eigentlich sieht es ideal für ihn aus.
Es sieht wirklich ideal für ihn aus, ja. Gael Monfils hat gegen Ben Shelton eine richtig, richtig gute Partie gespielt. Er war vorher leicht verletzt, hat er hinterher in der Pressekonferenz gesagt. Und als er dann mit 0-1 zurücklag im 4. Satz, nachdem er den Tiebreak des 3. Satzes verloren hat und mit 1-2 in Rückstand geraten war, da hat er dann das Match aufgegeben. Es war leider die 26. Aufgabe von Gael Monfils und natürlich wird er den Verdacht nicht los, vielleicht nicht unbedingt immer bis ans Letzte zu gehen. Andererseits, er ist 38 Jahre alt und ich möchte ihm jetzt nicht in irgendeiner Weise vorwerfen, irgendwas laufen zu lassen. Ben Shelton hat bis zu dem Zeitpunkt sehr nervenstark gespielt. Ja, er hat den 2. Satz im Tiebreak verloren. Aber was ich ihm hoch anrechne, Ben Shelton, ist, dass er nie bei eigenem Aufschlag so richtig unter Druck geraten ist. Dass er nie so ein bisschen eingebrochen ist, weil Gael Monfils selber seine Aufschlagspiele alle gewonnen hat. Ich glaube, es gab 2 Breaks im 2. Satz. Ansonsten war das eine relative Surf-Veranstaltung. Aber Shelton hat da schon einen sehr erwachsenen Eindruck auf mich gemacht.
Ja, und guck, am Ende hat Shelton nur 10 Punkte mehr gewonnen. Unterstreicht nochmal, es war einfach super eng. Und es kam halt drauf an, wer hat in den Tiebreaks die besseren Nerven. Und das muss man sagen, da ist Shelton schon ziemlich gut drin. Shelton hat nicht den Return, um in den Top 10 im Moment zu stehen. Vielleicht wird er ihn auch nie haben. Aber Shelton kann große Matches gewinnen, weil er halt die Nerven hält und dann auch nicht die Fehler macht und den richtigen Moment findet, um anzugreifen und den richtigen Moment, um halt diese Monsteraufschläge rauszuholen. Und ich fand es auch eine beeindruckende Leistung. Und ich würde schon sagen, Monfils hat man gesehen, war angeschlagen. Das war im dritten Satz ziemlich viel Standtennis. Der hat halt dann war da gestanden und dann auf den Ball drauf gehauen und da hat er genug Winner gelandet. Aber das hätte er auch irgendwie 2-6 gegen ihn laufen können mit ein bisschen mehr, bisschen weniger Zielwasser. Und von daher, ich glaube, das kann man oder sieht man schon, dass er da auf jeden Fall angeschlagen war. Und Shelton, muss man sagen, was haben wir jetzt seit den Australian Open vor 2 Jahren? Dritte Mal mindestens das Viertelfinale erreicht in den Hardcourt Grand Slams und ziemlich klarer Favorit. Jetzt im Viertelfinale gegen Sonego, könnte das zweite Halbfinale bei einem Grand Slam Turnier sein, ist schon beeindruckend.
Das ist wirklich beeindruckend. Ben Shelton also jetzt hier im Viertelfinale. Die Viertelfinals stehen fest. Yannick Sinner gegen Alex de Minaur, Ben Shelton gegen Lorenzo Sonego, Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz und Tommy Paul gegen Alexander Zverev. Bevor wir aufs Herren-Doppel zu sprechen kommen, haben wir noch eine Geschichte vergessen bei den Frauen. Iga Swiatek, da haben wir ja letztes Jahr darüber gesprochen mit der Dopinggeschichte rund um das Melatonin, was kontaminiert war, was sie genommen hat. Und sie ist freigesprochen worden von, beziehungsweise 4 Wochen gesperrt worden von der ITIA. Und die WADA hatte jetzt noch sich überlegt oder sich das Recht herausgenommen, vielleicht Einspruch zu erheben, so wie es bei Yannick Sinner der Fall war und die Verhandlung jetzt am 16. 17. April stattfinden wird. Die WADA hat jetzt allerdings ihren Einspruch zurückgezogen, beziehungsweise hat gesagt, es gibt keinen Einspruch von Seiten der WADA. Also der Fall Iga Świątek ist abgeschlossen.
Ja, und zwar keine Überraschung. Ich hatte jetzt von niemand vorher gelesen oder gehört, dass die Person gedacht hat, dass es da einen Einspruch geben würde. Es macht doch Sinn. Ist ein anderer Fall als bei Sinner. Wir hatten hier wirklich ein Medikament, was kontaminiert war und jetzt hat sie eben diese geringe Sperre bekommen, weil das immer noch in ihrem Körper gefunden wurde. Aber sie hätte ja nicht viel machen können, um das wirklich rauszufinden, außer sie hätte halt die Medikamente wirklich vorher von einem Labor testen lassen. Da ist halt die Frage, kann man das erwarten? Und bei Sinner geht es ja auch wirklich dann um die Frage, und warum die WADA Einspruch eingelegt hat, wie viel Verantwortung muss jemand in dem Fall übernehmen, den es bei ihm gegeben hat? Und hier, glaube ich, konnte man wirklich von Świątek nicht erwarten, dass sie das macht. Hätte man vielleicht, aber dann befinden wir uns, glaube ich, wirklich in einem so bürokratisierten Sport, dass wir uns wirklich überlegen müssen, wie wir das angehen. Also ich glaube, dass die Świątek-Geschichte so okay abgegolten ist. Klar, sie hatte Glück, Glück und Ressourcen, um sich das wirklich zu erarbeiten und zu sehen, wie sie aus der Nummer rauskommt. Aber ich finde das wirklich keinen dramatischen Fall. Der von Sinner ist leicht anders gelagert und deswegen gehen wir da dann eben auch nochmal vor die Sportgerichtsbarkeit, um generell zu sehen, wie viel Verantwortung muss jemand wie er in so einem Fall tragen.
Allerdings erst Mitte April. Wir werden dann natürlich hier im Podcast darüber sprechen. Werfen wir noch einen Blick auf Herren-Doppel. Im Herren-Doppel stehen nämlich Tim Pütz und Kevin Krawietz im Viertelfinale. Sie haben heute im Achtelfinale gegen Sander Gilles und Jan Žilinský gewonnen. Ganz knappes Ding. 6-7, 6-4, 6-4. Wobei sie den ersten Satz im Tiebreak so ein kleines bisschen hergeschenkt haben. Im zweiten Satz übernahmen sie dann. Im dritten Satz führten sie mit 5-1. Dann wurde es dann nochmal knapp zum 5-4. Aber dann hat Tim Pütz ausserviert. Sie treffen jetzt auf Julian Cash und Lloyd Glasspool. Wenn wir bei Kevin Krawietz und Tim Pütz den Hashtag Krapütz haben, dann können wir bei Cash und Glasspool den Hashtag Cashpool nehmen. Das hat mich gefreut heute. Die haben nämlich gegen Ariel Beha und Robert Galloway mit 11-9 im Match-Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Da haben wir dann noch ein paar andere sehr prominente Doppel dort. Unter anderem Hugo Nice und Edouard Roger Vosselin. Die haben heute gegen Thomas Mahatch und Zhang Zhijian gewonnen im 6-3 und im dritten Satz. Harry Heliovara und Henry Patton sind dort mit dabei, an 6 gesetzt. Dann haben wir noch Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Die treffen auf Nuno Borges und Francisco Cabral und Marcelo Arevalo und Mate Pavic. Die hier an 1 gesetzt in die Treffen auf André Jørgensen und Sam Verbeek. Gute Chance für Kevin Kravitz und Tim Pütz hier wirklich weit zu kommen, vielleicht sogar das Finale zu erreichen. Die Auslosung meint es nicht unbedingt schlecht mit ihnen. Und das Viertelfinale des Mixed ist auch schon dabei und da sind auch Kevin Kravitz und Alan Perez dabei. Die treffen jetzt im Viertelfinale auf die Wildcard-Inhaber Kimberly Birrell und John Patrick Smith. Und ansonsten, werden wir in den nächsten Tagen natürlich auch noch so ein kleines bisschen genauer drauf sprechen oder darauf zu sprechen kommen. Lass uns auf das Schedule von morgen zu sprechen kommen, weil das ist mir nämlich relativ gut verteilt, was Frauen und Herren angeht. Coco Gauff und Paula Badosa eröffnen um 11.30 Uhr. Das ist beste Zeit dann auch, das muss man so sagen, für den US-amerikanischen Markt. Danach Tommy Paul, nicht vor 2 Uhr, nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit. Tommy Paul gegen Alexander Zverev. Dann um 19 Uhr Ortszeit, 9 Uhr deutscher Zeit, Aryna Sabalenka gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Und dann kommt noch ein Herren-Einzel, was dahinter gespielt wird. Was ist dein Tipp für Djokovic gegen Alcaraz?
Ich glaube, man muss auf Alcaraz tippen. Also klar gibt es Wege und Andy Murray ist wahrscheinlich exakt für dieses Match angeheuert worden. Nur ich glaube, das Grundniveau von Alcaraz ist höher. Und wenn Djokovic gewinnen will, muss er wieder so ein Ding wie bei Olympia raushauen. Jetzt hat er natürlich sich schon mal emotional in Form gebracht mit der Geschichte, die ich gestern nicht mitbekommen hatte, von der wir jetzt wissen, hier mit dem Australier, dessen Namen mir schon nicht mehr einfällt.
Tony Jones.
War aufgeregt. Tony Jones. Und das hat ihn jetzt vielleicht schon mal in Form gebracht. Aber ich denke, dass Alcaraz der Favorit ist und das am Ende in 4 Sätzen oder so gewinnt.
Wäre jetzt im Moment auch mein Tipp. Eine kleine Geschichte, die erzähle ich gerade noch. Diese Geschichte von Tony Jones und Novak Djokovic. Novak Djokovic war ja gestern abgedampft, hatte das Interview an Jim Courier nicht gegeben, weil er bei Channel 9 ist. Und hinterher stellte sich heraus, Tony Jones hatte eine Gruppe von serbischen Fans hinter sich gehabt, vor einer Anmoderation. Dann hat er die wohl, hat er denen wohl gesagt, ja, in 2 Minuten bin ich live und dann jubelt mal ein bisschen. Und dann gingen sie live und die serbischen Fans haben gejubelt und dann hat Tony Jones erzählt, ja, hier hinter mir sind die serbischen Fans und sie rufen natürlich, Novak ist overrated und Novak ist ein Has-Been, also einer, der früher mal gut war, aber jetzt nicht mehr und kick him out, also nach dem Motto hier von vor 3 Jahren, schmeißt ihn raus, wo Novak Djokovic deportiert, ja, wo Novak Djokovic deportiert worden ist. Und das hat Djokovic rausgefunden, beziehungsweise ist ihm übermittelt worden. Und da hat er dann gesagt, ja, ich gebe denen kein Interview mehr, solange sie sich nicht entschuldigen. Die Entschuldigung hat es jetzt heute gegeben und Tony Jones hat eine Entschuldigung parat gehabt. Und jetzt hat Novak Djokovic oder das Team Novak Djokovic hat gesagt, es ist Schwamm drüber und es wird jetzt wieder alles so sein wie vorher. Das ist die Geschichte. Aber ich habe dann auch gedacht, also ich weiß nicht, ob es ein Interview-Boykott hätte sein müssen. Andererseits dachte ich auch, sowas würde mir on-air niemals einfallen, sowas zu erzählen, was Tony Jones da erzählt hat.
Ja, vor allem natürlich mit dem Briten. Werft ihn raus, ne? Ja. Also spielt an auf die Abschiebung und hat natürlich einen leicht chauvinistischen Ton drin und passt so in diese anglophone Boulevard-Deske-Berichterstattung rein. Ich meine, ich habe ja auch in Großbritannien Journalismus studiert und kann
berichten schon an den Journalisten. Es sollte Banter sein, hat er gesagt.
Ist halt immer so gerne die Entschuldigung, wenn englischsprachige Männer irgendwie Scheiße bauen, dann ist es immer Banter gewesen. Also, ich weiß nicht. Gut, wahrscheinlich ist die Nummer wirklich in 2-3 Tagen vergessen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass er andere auch schon genervt hat. Und Djokovic hat dann natürlich auch die Macht, um so jemanden auflaufen zu lassen.
Pat Cash hat auch gesagt, dass er mal genervt worden ist von Tony Jones und deswegen ihm auch keine Interviews mehr geben würde, beziehungsweise mit Channel 9 nicht mehr zusammenarbeiten würde. Andererseits, mit Pat Cash weiß man auch nicht so richtig. Ah, es ist schwierig, es ist nicht ganz leicht. Auf jeden Fall, das war's für den heutigen Podcast. Morgen gibt es The Big One und das müssen wir einfach so sagen. Es ist ein unglaublicher Hype jetzt hier schon um das Match morgen und wir freuen uns alle drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, das wird ein gutes Match. Ich hoffe, das wird ein Match, über das wir viel zu erzählen haben. Leider nicht morgen mit Philipp. Morgen werde ich dann wieder jemanden suchen, mit dem ich den Podcast mache. Und dann wird es morgen Nachmittag auch wieder einen Podcast geben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Da gab es ein paar Bewertungen bislang und da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Per PayPal und per Steady könnt ihr das tun. Die Links dazu sind in den Shownotes. Und folgen könnt ihr uns dann natürlich auch auf Instagram, Blue Sky und Threads. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.